Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Vernunft ist gut und recht, aber sehr oft ist damit nicht viel Staat zu machen. Denn nichts ist so stark wie unsere Gefühle. Zwei besonders starke menschliche Emotionen sind die Kränkung und die Anerkennung. Wir können nicht genug anerkannt werden, sonst fühlen wir uns gekränkt. Die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Corinna Kaduff ist Professorin an der Zürcher Hochschule für Gestaltung. Von ihr ist kürzlich ein Essayband erschienen mit dem Titel «Kränken und Anerkennen». Was dies für ein kulturelles Feld ist, darüber spricht jetzt Heini Vogler mit Corinna Kaduff.
Corinna Kaduff, Sie haben wie alle Menschen Erfahrung in beidem, Kränken und Anerkennen. Was hat Sie genau bewogen, SS über dieses Thema zu schreiben, zwischen diesen beiden starken Polen, Kränken und Anerkennen?
Ich kann dazu sagen, dass ich eigentlich ausgegangen bin von einem Interesse an der Kränkung. Das stand am Anfang, weil ich den Eindruck hatte, dass Kränkung auch ein bestimmter Ausdruck ist unseres heutigen Zeitgefühls. Und im Laufe der Beschäftigung mit Kränkung bin ich darauf gekommen, dass Kränkung eigentlich eine Kehrseite hat, mit der sie unabdingbar zusammengehört, nämlich eben die Anerkennung. Und ich finde tatsächlich, dass sich Wahrnehmung, Befindlichkeit ganz wesentlich zwischen diesen beiden Polen, Kränkung und Anerkennung, abspielt. Und was mich dann an dieser, ich nenne das jetzt mal Formel Kränken und Anerkennen, was mich an dieser Formel interessiert hat, ist, dass sie spielt sowohl im privaten Bereich wie auch im beruflich-institutionellen Bereich, natürlich auch im politischen Bereich. Also man kann sich eigentlich in ganz vielen Feldern umsehen und findet immer wieder interessante Sachen zu den Fragestellungen von Kränkung und Anerkennung.
Es sind zwei Pole, die so elementar sind, dass sie ein ganzes Feld abstecken, das unübersehbar groß ist, wie Sie sagen. Also auch das Gesellschaftliche kann man unter diesem Rubrum anschauen und sieht immer wieder neue Nuancen und Facetten. Wir werden wahrscheinlich darauf zurückkommen, auch was für Variationen in diesen Begriffen stecken. Was ist Kränken mehr als eine Person kritisieren, so dass es bei dieser Person eben schlecht ankommt, dass sie das alles zu sich nimmt und sich schlecht fühlt, sogar eben krank wird im Endeffekt, wie das Wort schon sagt.
Genau, es ist ja ein ganz wunderbares Wort, weil es tatsächlich zwischen Seele und Körper liegt. Kränkend ist eben auch das, was krank machen kann. Übrigens, Kränkung, auch ein spezifisch deutsches Wort. Also man kann es nicht einfach so eins zu eins ins Englische oder Französische übersetzen. Es gibt zum Beispiel im Englischen Insult oder Mortification, aber das hat eine leicht andere Färbung. Nun, Sie fragten danach, was Kränkung ist. Ich meine, Kränkung ist, wenn man missachtet wird, wenn man ungerecht behandelt wird, wenn man nicht so wahrgenommen wird, wie man es sich wünscht. Kränkung ist eine Beschädigung des Selbstwertgefühls. Das ist für mich eigentlich die zentrale Aussage und darin unterscheidet sich Kränkung auch von einem, ich sag mal, von einem alltäglichen Ärger oder einer leichten Enttäuschung, dass bei Kränkung sich etwas festsetzt, dass bei Kränkung etwas Spuren hinterlässt. Und es ist ja ein Begriff, mit dem auch jede Person irgendwas anfangen kann, weil wir alle haben Kränkung schon erlebt. Wir wissen, wovon wir sprechen, wenn wir das Wort brauchen.
Aber Sie sagen mit Fug und Recht, das hängt zusammen mit dem Selbstwertgefühl. Und dort könnte man ja schon mal einsetzen und sagen, das ist so individuell und so subjektiv und so verschieden je. Und jemand, der ein starkes Selbstwertgefühl hat, der ist viel weniger empfänglich für Kränkung zum Beispiel. Oder wie ist das?
Das ist sicher so, dass es also dass Kränkung und Selbstwertgefühl zusammenhängen und man könnte natürlich auf der anderen Seite auch sagen, dass Leute, die ein starkes Selbstwertgefühl haben, darauf angewiesen sind, dauernd neue Anerkennung zu bekommen. Also um eben zu vermeiden, dass sie wirklich gekränkt werden. Und Anerkennung ist ja auch ein Wert, der interessanterweise nicht so lange anhält wie die Kränkung. Ich meine, eine Kränkung kann Spuren hinterlassen für Monate, ja für Jahre. Man kann eine Kränkung noch sehr genau erinnern, die schon ganz lange zurück ist. Während eine Anerkennung ständig, die hat ein Verfallsdatum, die muss immer wieder erneuert werden. Und wir haben ja dementsprechend einen unglaublichen Bedarf an Anerkennung. Und das ist ein Bedarf, der so viele Felder hat. Wir wollen anerkannt sein in unserem Charakter, in unseren moralischen Leistungen, in unserer körperlichen Präsenz, auch in unseren Überzeugungen, vielleicht in unserer Zugehörigkeit zu bestimmten ideellen, sprachlichen Gruppierungen und so weiter. Und dann ist es eben nötig, diese Anerkennung immer wieder zu erneuern.
Aber was ist denn Anerkennen mehr als jemanden eben für etwas loben, ihn stärken, bestärken und so weiter?
Es ist vielleicht gar nicht mehr. Aber ich meine, auch wenn es nur das ist, ist es schon viel und vielleicht auch genug. Und der Einstieg ins Leben läuft ja auch wesentlich über Anerkennung. Für mich gibt es eine Art, wie eine Art Urszene, in der wir so genau lesen können, was der Wunsch nach Anerkennung ist. Und zwar ist es das kleine Kind, das kennen wir, wenn wir um kleine Kinder sind. Das sagt, lueg, was ich gemacht habe. Also diese explizite Aufforderung zu bestätigen. Sag mir, dass meine Zeichnung toll ist. Schau, was ich gebaut habe. Und kleine Kinder fordern diese Anerkennung noch explizit ein. Das kann einem auch total auf die Nerven gehen, weil sie dann nicht aufhören, ne? Und immer wieder sagen, schau doch und komm doch. Aber da funktioniert etwas, womit sie Anerkennung anfordern, und sie brauchen das ja für die Entwicklung ihres Selbstwertgefühls. Mhm. Und später, wenn wir größer werden, wenn wir erwachsener werden, brauchen wir diese Anerkennung immer noch, wir brauchen sie genauso, aber wir können nicht mehr so laut und deutlich rufen wie die Kleinen. Das heißt, wir müssen Strategien entwickeln, wie wir trotzdem zu dieser Anerkennung kommen. Und da kann es dann natürlich sehr kompliziert werden, weil diese Strategien einfach auch nicht funktionieren können. Sie hatten vorhin gesagt, und das ist auf jeden Fall zutreffend, dass es immer auch von individuellen Dispositionen abhängt, wie man reagiert. Und Probleme oder Kränkungen steht ja auch oft dann, wenn einem plötzlich in einem bestimmten Bereich Anerkennung entzogen wird. Also sagen wir, eine Kündigung oder die Partnerin verlässt einen. Wenn einfach plötzlich ein ganzes Anerkennungsfeld, das existenziell ist, wegfällt und man dann mit der Kränkung zurückbleibt, dann ist das häufig ein Moment, bei dem man auch irgendeine Form von Hilfe beanspruchen kann.
In Amerika ist das vielleicht ein bisschen anders. Ich will damit nur sagen, dass es auch kulturell konnotiert ist, also verbunden mit kulturellen Werten. Kleine Kinder werden dort viel früher, noch viel extremer gelobt, oder diese Siegermentalität, die kann man ein Stück weit auch heranzüchten und vielleicht auch übertreiben. Und da gibt es wahrscheinlich Unterschiede, die doch auch eklatant sind.
Die Formel Kränkung und Anerkennung ist ganz sicherlich auch kulturell abhängig. Und ich würde, Sie sprechen von Amerika, ich würde den Blick natürlich auch gerne richten auf die andere Seite der Welt, sagen wir Afrika, Asien, wo wir kollektivere Muster haben von Gesellschaftsformen. Und diese Kollektivität schützt tatsächlich auch vor individueller Kränkung. Sie schützt auch davor, als Einzelperson das Gefühl zu haben, etwas nicht erreicht zu haben, weil man eben in ein Kollektiv mehr eingebunden wird. Und die Form von Anerkennung, die wir betreiben in unserer Leistungsgesellschaft, die ist für mich ganz klar eine Form der westlichen Kultur. Also Kränkung und Anerkennung spielt für mich eigentlich in dem Sinne, wie ich das jetzt auch in dem Buch versuche auszuschreiben, die spielt vor allem nur in unseren Breitengraden. Das kann man auf keinen Fall übertragen auf andere Kulturen.
Also dann tragen wir doch ein paar Beispiele zusammen. Sagen Sie einmal, wo lässt sich das festmachen? Wo ist Anerkennung zu holen bei uns primär? Und warum ist das vielleicht dann eben nicht für alle entsprechend organisierbar, sondern nur für wenige? Und ein knappes Gut, ja?
Also ich würde eben sagen, Anerkennung ist am gleichen Ort zu holen, wo dann auch die Kränkung eintritt, wenn man die Anerkennung nicht bekommt. Es gibt natürlich so klassische Themen. Zum Beispiel, was mich interessiert hat, das ist klar, das liegt irgendwie auf der Hand, das ist Geld. Geld, finde ich, spielt eine ganz massive Rolle in Bezug auf Kränkung oder Anerkennung. Ein anderes Thema, vielleicht etwas anthropologischer, ist das Blicken. Wir können sehr gut, indem wir Leute anschauen, ihnen Anerkennung geben. Wir können sie kränken, indem wir ihnen den Blick entziehen. Also der Umgang, der alltägliche Umgang.
Man sagt ja auch Blicke töten zum Beispiel.
Genau, ja. Genau. Also der Blick ist ein zentrales Instrument, um Kränkung und Anerkennung auszulösen. Oder dann gibt es das Beispiel natürlich der Kritik. Also ich rede jetzt so ein bisschen von der künstlerischen Kritik, vom künstlerischen Bereich, wo Kränkung und Anerkennung im ganz wesentlichen Sinne abhängig ist von Kritik. Also es gibt diese klassischen Themen. Dann gibt es auch vielleicht entlegenere Orte, Erfahrungen, die ich als Person gemacht habe. Sagen wir existenzielle Erfahrungen zum Beispiel. Ich habe mal einen Paragliding-Flug gemacht, der für mich eine Extremerfahrung war, wo ich meine, etwas über den Abfall von Kränkbarkeit verstanden zu haben. Oder ein anderes kleines Beispiel, das jetzt auch vielleicht entlegen klingt, aber das für mich auch wichtig gewesen ist, das Erschrecken, das Erschrecktwerden, was das eigentlich für ein blitzartiger Sekundenbruchteil von Moment, was da eigentlich an Kränkungsmöglichkeiten drinsteckt. Also das ist natürlich dann auch die Freiheit dieses Seilbandes, dass man so ein bisschen quer durch laufen kann und verschiedene Felder beschreiten kann.
Beim Erschrecken verliert man sozusagen die Herrschaft über sich selbst für einen Moment. Man kippt aus seiner eigenen Kontrolle und Selbststeuerung heraus für einen kurzen Moment. Das ist wahrscheinlich der Impuls, der da bedrohend wirkt.
Ja, was mich da interessiert hat, ist, dass es ein Moment ist, in dem psychische Kränkung und physische Kränkung quasi in eins fallen. Also, dass es ein Moment ist, in dem man physisch, also wenn man wirklich total erschreckt wird durch einen Knall oder durch ein Kind, dass man physisch in eine Starre gerät und im Prinzip ist es eigentlich auch sowas wie der Moment vor dem geschnappt werden. Also ich glaube, das hat auch was zu tun mit einer Art evolutionären Erinnerung. Dieser Moment, wo man das Gefühl hat, man wird gleich gefressen.
Also ein Jäger erbeutet einen.
Genau, ja, Jäger und Beute-Schema, genau. Also es ist nur so ein Sekundenbruchteil, in dem das aber so in gewisser Weise vorbeiflirrt.
Ich möchte nochmals zurückkommen auf die Erfahrung, die Sie angesprochen haben mit dem Gleitschirmfliegen. Das beschreiben Sie auch sehr schön im Eingang Ihres Essaybandes Kränken und Anerkennen, Corinna Kaduff, dass das Fliegen ja zu einer Art Ekstasegefühl führt, also dass man wirklich Ekstasis erfährt, außerhalb stehen, völlig losgelöst sein von dem, was uns halt als irdische Menschen auf dem Planeten Erde eben so plagt, zwischen diesen Polen Kränken und Anerkennen, und dass dieses Gefühl auch noch anhält eine gewisse Zeit und dass die Erinnerung an dieses Gefühl auch tragen kann. Wäre das eine einmalige Erfahrung, die für längere Zeit einen sozusagen imprägniert gegen Kränkungen?
Also ich muss dazu vielleicht noch vorausschicken, dass es sich um einen sogenannten Taxiflug gehandelt hat. Man kann eigentlich überall in Fluggebieten als Passagier mitfliegen. Das heißt, man als Passagier ist man vorne und der Pilot ist dann gleich hinten und man hängt dann zu zweit an einem Schirm. Und wie gesagt, ist diese Erfahrung, dann loszulaufen, einfach über den Abhang hinaus und danach irgendwie diesen Schrecken zu spüren, dass man unter sich nichts hat als Luft. Und das verkehrt sich dann auch in eine unglaubliche Freude und Intensität. Es ist einfach dieses Loslassen von Welt. Dazu kommt auch, dass man sofort nichts mehr hört, also eine Art auditive Verabschiedung von Welt. Und das heißt, dass der Körper sich enthebt, der sozialen Praxis, der gesellschaftlichen Praxis. Und das ist ein Moment, der mich ungeheuer beeindruckt hat und der gerade, wenn ich jetzt darüber erzähle, eigentlich auch wieder da ist. Und das ist eben eigentlich ein Alleinsein des Körpers, in dem er auch sehr, sehr geschützt ist. Und ich habe dann eben die Erfahrung gemacht, nach der Landung, nachdem man wieder zurück ist, irgendwie in der Bahn und in der Stube und dann im Beruf und im Alltag, dass dieser Moment, bei dem die Kränkbarkeit so von einem abfällt, dass dieser Moment eben anhält. Ja. Ein paar Tage, ein paar Wochen.
Ja. Es ist ja eine Art Paradox. Man könnte auch sagen, es ist ein Moment höchster Gefährdung. Es könnte ja jederzeit ein Unfall passieren. Es könnte ein technisches Defekt auftreten. Man könnte abstürzen. Man könnte die größtmögliche Kränkung erfahren, nämlich zu sterben, zu Tode zu kommen. Und das wiederum sagt auch, dass eine solche Erfahrung trotzdem im Spannungsfeld steht zwischen diesen beiden Polen.
Mich hat das immer interessiert bei Extremsportlern, wenn die erzählen von ihren Erfahrungen. Gibt es so einen Topos, der eigentlich dominiert, das ist der Topos Ich und der Berg, Ich und das Meer, Ich und das Eis. Und das ist schon so, dass man die Natur, bei mir war das jetzt die Luft, Ich und die Luft, dass man die Natur als Gegenüber erlebt, das einen tatsächlich natürlich im schlimmsten Falle vernichten kann. Aber das einem gleichzeitig zu einem ungeheuren, tiefen, befriedenden Gefühl verhilft, dem man das sonst vielleicht eben auf der Erde, in der Gesellschaftlichkeit kaum je erfahren kann.
Man könnte ja sagen, wenn man die Pole Kränken und Anerkennen überträgt aufs Gesellschaftliche, dann haben wir Verlierer und Gewinner. Und das sind genau die beiden Standbeine, zum Beispiel im Kapitalismus, in der freien Marktwirtschaft, in der Gesellschaftsform, die wir haben, wo man eben dann sagt, es gibt immer Verlierer, es gibt immer Gewinner und das liegt objektiv in der Natur der Dinge und das ist auch nicht veränderbar, ist letztlich auch nicht so schlimm. Die einen haben dann ein bisschen mehr Glück gehabt oder sind halt cleverer oder so, ich weiß es nicht. Und die anderen, die stehen hinten an.
Es ist natürlich genauso, wie Sie sagen, es ist das klingt jetzt so ein bisschen formalistisch, aber es ist tatsächlich ein Strukturproblem. Also wir haben eine Leistungsgesellschaft und für die gilt im Grunde genommen der Satz, dass es eine systematische Unterdeckung des menschlichen Anerkennungsbedarfs gibt. Das heißt, es gibt einfach nicht ausreichend Anerkennung für alle. Und wir haben ja auch eine Gesellschaft, die sich immer zunehmend, ich sag mal, ausdifferenziert. Das ist partialisiert. Es gibt Segmente, es gibt Interessensgemeinschaften, was weiß ich, Mütter toter Soldaten, Transsexuelle, Quartiervereine, Hundeschützer. Und diese Interessensgemeinschaften wollen alle auch Anerkennung. Und das ist ja gesellschaftlich gesehen, sind politische Interessensgemeinschaften, wenn sie Anerkennung fordern, ist es natürlich sofort dann oder schnell einmal auch eine ökonomische Anerkennung. Das heißt, es geht immer darum, Gelder wieder neu zu verteilen. Und am Schluss reicht es eben nie für alle.
Wollen wir versuchen, vielleicht auf zwei Gebieten noch eine kleine Tiefenbohrung zu machen, um auch zu zeigen, wie Sie gearbeitet haben in Ihren Essays, die übrigens in einer Sprache geschrieben sind, die sehr klar ist, glasklar sogar, die sehr luzide ist, nichts Akademisches hat. Warum übrigens? Warum ist das gar nicht so akademisch, wie man vielleicht denken könnte? Sie sind doch Hochschuldozentin und wenden sich mit einem solchen Band auch an diese Gemeinde. Weil in der Regel sind ja akademische Texte noch heute eher Texte, die auch ausschließen, weil sie voll sind von Konnotationen, die nicht jedermann immer nachvollziehen kann, weil er nicht auf der Höhe der Diskussion ist, was auch immer.
Das ist für mich eigentlich eine ganz große und wichtige Frage, die wirklich auch viel zu tun hat mit meiner eigenen Arbeitsbiografie. Ich bin konditioniert durch das akademische System. Ich bin promoviert, ich bin habilitiert. Man hat unzählige Aufsätze, die man geschrieben hat. Und einen akademischen Artikel zu schreiben, das ist für mich irgendwann Routine geworden. Wenn man die Technik hat, wo man weiß, wie das geht, und dann macht man es halt einmal oder zweimal oder zehnmal oder hundertmal. Und das hat angefangen vor ein paar Jahren, ich hatte das Bedürfnis, eine andere Schreibweise zu entwickeln. Und das heißt, das war ein sehr großer Krampf. Der Krampf hat vor allem darin bestanden, wieder zu einem Ich zu kommen. Im akademischen Bereich ist es ja quasi verboten, Ich zu sagen. Und sich das zu trauen und sich das herauszunehmen und sich, indem man in einem Text Ich sagt, natürlich auch wieder weniger zu schützen. Ja. Das ist eine wesentliche Erfahrung. In einem akademischen Text ist man als Person immer geschützt. Das hat auch was mit Kränkung und Anerkennung zu tun. Also mit einem solchen Band bin ich persönlich im Feld Anerkennung und Kränkung drin. Und wenn man irgendwie ein akademisches Buch schreibt, ist das viel weniger in diesem Feld tatsächlich.
Man lässt auch Subjektivität zu in einem Sektor, wo das eben eher verpönt ist, obwohl die dort genauso ist, drinsteckt. Aber sie ist das irgendwie getarnt. Nicht.
Genau.
Die größtmögliche Kränkung, ich kürze jetzt etwas ab, ist der Tod. Das hat etwas Definitives in einer nicht zu überbietenden existenziellen Art und Weise. Sie machen das unter anderem fest an einer Erfahrung, die Sie aus dem Internet holen. Ich wusste das nicht. Dort gibt es offenbar Galerien von toten Babys, von Kindern, sogenannte Stillborn Babies. Was ist das genau?
Stillborn Babies sind einfach Totgeburten, also es sind Säuglinge, die tot zur Welt kommen. Mich hat interessiert, wie Sie sagen, Tod ist sozusagen die größte Kränkung des Lebens. Ich finde, Tod ist ein Phänomen, in dem Kränkung und Anerkennung irgendwie in eins fallen. Das heißt, es kränkt uns alle, dass wir sterben müssen, dass wir sterblich sind. Und gleichzeitig sind wir dazu angehalten, den Tod irgendwie anzuerkennen, weil sonst könnten wir damit gar nicht mehr zu Rande kommen. Und ich habe mich dann beschäftigt mit verschiedenen Formen, die es gibt, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist natürlich die Form zum Beispiel der Literatur, die über Sterben und über Krankheiten spricht. Oder was mich dann eben hier auch bei diesem Beispiel der toten Säuglinge interessiert hat, ist das Zeigen von Toten. Als eine Form, den Tod sichtbar zu machen, ihn darstellbar zu machen, ihn kommunizierbar zu machen. Es ist eine mögliche Form, sich mit ihm auseinanderzusetzen.
Ja. Währenddem unsere Gesellschaft ja den Tod an den Rand drängt und wer geht noch auf den Friedhof? Ja. Also die Toten sind marginalisiert.
Er ist der Topos der Todesverdrängung.
Ja. Und das ist eigentlich im Internet, und das ist das Interessante, ein großer Friedhof. Ja, ja. So könnte man es sagen. Wenn Sie uns doch bitte einen Ausschnitt aus diesem Teil des Gesamtessays vorlesen wollen. Tote zeigen, heißt der Titel.
Gerne, also das ist dann gleich der Einstieg. Im Internet gibt es Galerien mit Fotos Totgeborener. Hunderte von Bildern toter Säuglinge reihen sich hier aneinander. Stillborn Babies, wie man auf Englisch sagt. Diese Fotos sind, wie Grabsteine, mit den Namen der toten Babys und mit ihrem in eins fallenden Geburts- und Todesdatum angeschrieben. Die toten Leiber sind eingewickelt in zumeist weiße Kleider. Auf dem Kopf tragen sie fast immer Wollmützen. Oft sind die Gesichter fleckig, verfärbt, bisweilen übersät mit Pusteln oder Geschwulsten. Die Augen sind stets geschlossen. Kaum je sieht man einen nackten Oberkörper und nur in äußersten Fällen gar den nackten Leib mit Totenflecken. Die kleinen Toten liegen in Wiegen oder Betten meist allein. Nur selten sind auch die Eltern auf den Bildern zu sehen. Eine Mutter hält ihr totes Kind in den Armen und schaut auf es hinunter, zärtlich, beinahe lächelnd, als wäre es am Leben. Eine andere Mutter, das tote Kind an der Brust, schaut entschlossen, ja fast herausfordernd, direkt in die Kamera, als wolle sie sagen, schaut her, ich habe ein totes Kind und bin imstande, euch das bei vollem Bewusstsein zu sagen. Oft liegen Teddybären neben den Totgeborenen. Bisweilen sind die Liegestätten in digitaler Nachbearbeitung auch als Wolken dargestellt und manchmal tragen die kleinen Leichen sogar Flügel. Man klickt sich durch, fast wagt man nicht zu atmen, Bild für Bild, seriell, schweigend, still.
Soweit dieser Auszug aus dem Essayband »Kränken und Anerkennen« von Corinna Kartuff, den Sie uns gelesen haben. Ich mache jetzt noch eine relativ scharfe Kurve in einen Bereich, wo eben Kränkung öffentlich gemacht wird. Und das ist ja hier auch der Fall. Einerseits wird der Tod verdrängt, aber da gibt es nochmals eine Möglichkeit, ihn öffentlich zu machen, ja, und
ihn zu zeigen.
Ich finde diesen Akt des Zeigens
ganz, ganz wichtig, wenn man Tote, ich sag mal Angehörige, wie jetzt ein totes Kind hat, es zeigt, es geht ja auch darum, es dann nochmal wahrer zu machen und den Tod wahr zu haben, indem man sich eben in der Lage zeigt, ihn herzuzeigen.
Ja. Das Feld der Kunst und der Kritik darüber gibt es eine breitere Passage, weil das Ihnen ja auch nahesteht, da haben Sie viel Erfahrung und das kennen Sie gut, auch als Dozentin sowohl als auch als Kritikerin. Nehmen wir nur zum Beispiel Klagenfurt, die ganzen Castingshows, die es inzwischen auf literarischem Gebiet gibt. Nehmen wir zum Beispiel den Schweizer Buchpreis, das ist auch nichts anderes, als dass eine einzige Person dann am Schluss ausgezeichnet wird mit einem großen Preis und alle anderen
bleiben gekränkt zurück.
Ja. Ja. Was für ein Vorgang ist da nochmals ganz wichtig aus der Sicht der Beteiligten?
Ja, es ist insgesamt, wie gesagt, in Bezug auf die Kunst natürlich ein Feld, das mich sehr interessiert. Und ich glaube, dass die künstlerische Produktivität, die künstlerische Kreativität nochmal wirklich sehr speziell ist und dass man da nochmal Spezifisches Neues sehen kann in Bezug auf Kränkung und Anerkennung. Ich glaube, der Punkt besteht darin, dass ein Künstler, eine Künstlerin sich mit dem, was sie herstellt, wirklich sehr identifiziert, beziehungsweise dass in diesem Produkt, sei das jetzt ein Roman oder ein Bild oder eine Fotografie, einfach bis zu guter Letzt ein Stück der Person immer mit drin bleibt. Das heißt, irgendwie ist der Künstler mit diesem Produkt immer aufs Empfindlichste eigentlich auch verwoben. Und dann hat man ja das Problem, die Herausforderung, dass man dieses Produkt unter die Leute bringt. Und die erste Möglichkeit, gekränkt zu werden, ist, wenn man zum Beispiel Gesuche stellt an Förderungsinstitutionen, zum Beispiel an die Pro Helvetia oder andere private oder öffentliche Stiftungen. Das ist die erste Möglichkeit, wo man Anerkennung bekommt für ein Projekt, das vielleicht eher noch auf Exposé-Stufe ist oder eben Kränkung. Dann geht es los mit der Suche nach Publikationsorten. Man braucht einen Verlag oder ein Orchester, eine Galerie. Da ist man wieder dem Risiko der Kränkung ausgesetzt, wenn es nicht klappt. Dann zu guter Letzt, wenn man das alles geschafft hat und irgendwo was hat veröffentlichen können, dann kommt natürlich der Frage der letzten Kritik, der Feuilleton-Kritik. Findet die statt oder findet die nicht statt? Wenn ja, findet sie positiv oder negativ statt? Dann ist es nochmal ein ganz großes, wichtiges Feld zum Schluss, wo Anerkennung und Kränkung natürlich ganz zentral greifen.
Also ein Sektor im Kulturbetrieb, in der Kultur, wo man das vielleicht gar nicht so erwartete, wo eben Hochleistungsgesellschaft in Extremis betrieben wird oder herrscht.
Das ist schon so. Und da muss man natürlich genauso wie für andere Bereiche sagen, es reicht eben auch hier nicht für alle. Ich meine, der Kunstbetrieb, der selektioniert, der qualifiziert, der bewertet, da wird systematisch eigentlich Kränkung produziert. Und das ist etwas, was mich auch, ich bin ja heute nicht mehr als Literaturkritikerin tätig, aber das hat mich in dieser Funktion natürlich immer auch interessiert, weil wenn man was vorkommt natürlich, wenn man einen Verriss schreibt, dann produziert man Kränkung. Und da muss man sich überlegen, ja, nehme ich jetzt nur den Roman, sage ich, ich äußere mich einfach textfixiert und lasse die Person außer Acht, aber ich weiß ja im Hinterkopf immer irgendwo ganz genau, dass da auch noch ein Autor sitzt, der möglicherweise gar keine Freude oder eben im schlimmeren Fall eine Kränkung erlebt durch das, was man dann sagt. Das sind sehr große, sehr heikle Felder.
Mechanismen von Lob und Anerkennung im Bereich der Kultur, der Kunstkritik, die man jedem Beteiligten nicht genügend auch immer wieder in Erinnerung rufen könnte. Ich glaube, das Bewusstsein dafür müsste auch geschärft werden. Und das leistet unter anderem auch Ihr Essayband Corinna Kaduff. Eine Schlusskurve der folgenden Art. Was für eine Welt wäre eine Welt ohne Kränkung und allenfalls auch mit weniger Anerkennung? Wäre das denkbar oder ist das eine völlig utopische Welt?
Ich habe mich das oft gefragt. Das ist eine sehr spannende Frage und ich kann sie nicht beantworten. Es wäre sicherlich eine utopische Welt. Und ich glaube, es wäre eben auch eine recht langweilige Welt. Also es würde dann ja wenig passieren. Ich meine, für mich gibt es eine isolierte Figur, das ist die Figur der Meditation, die ja eigentlich so ein bisschen darauf abzielt, dass dort, Formen von Selbstanerkennung vielleicht stattfinden und dass Kränkung dann eben nicht mehr stattfinden muss. Aber wenn wir uns vorstellen, wir hätten eine Gesellschaft, wo dauernd jeder für sich alleine meditieren würde, wäre das auch nicht das Wahre. Es ist sehr schwierig zu sagen, wie eine solche Welt, also ich glaube, es kann nicht eine Welt geben ohne Kränkung und ohne Anerkennung. Und man sieht das, ich komme noch einmal zurück auf diese Eingangsfigur vom kleinen Kind, die ich genannt habe. Also wir sind ja schon nicht in der Lage, kleine Kinder nicht zu kränken. Wir müssen ja dauernd irgendwie Nein sagen. Und das geht dann irgendwie so im Grunde weiter im Leben. Man muss dauernd irgendwo Nein sagen oder es wird einem dauernd irgendwo Nein gesagt. Aber man kann natürlich darauf achten, in welcher Weise das man tut. Aber es ist keine befriedigende Antwort, ich weiß.
Es gibt wenig befriedigende Antworten in unserem Leben. Wichtig ist, dass man Fragen stellt, die den Diskurs am Leben erhalten und die Suchbewegungen, die wir ja machen, und sei es nur in einem solchen Gespräch, eben möglich machen. Corinna Kaduff, ich bedanke mich sehr. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.